Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kurz in eigener Sache. Arne Wielander und ich werden erstmals zusammen einen Live-Podcast machen, nämlich am 13. Oktober. Freiwillige Filmkontrolle geht live. Wir treffen uns im Posh Tackle. Das ist ein, das nennt sich, glaube ich, Manchester Pub. Eine Manchester Bar, also eine Britpop-Bar in Berlin-Neukölln in der Pflügerstraße 4. Dort werden Wielander und ich vor Publikum über, oder wie Arne es gesagt hat, was sie noch nicht über Game of Thrones wussten, Filme sprechen. Wahrscheinlich über Fantasy-Filme wie Game of Thrones und Herr der Ringe, aber auch Favoriten wie Conan. Und im Anschluss daran werde ich aus meinem Buch A Lifetime Full of Fantasy vorlesen, zumindest ein bisschen. Großteil des Abends wird aber unser Podcast sein und wir würden uns total freuen, wenn ihr kommt. Ich glaube, sonst werde ich es nochmal korrigieren, der Eintritt ist auch umsonst. Dann sehen wir uns hoffentlich am 13. Oktober im Posh Tackle, 20 Uhr. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Check des Kinojahrgangs 1993. Das erste, vielleicht auch einzige Mal, bei dem ich es Wielander abbringen konnte, dass wir zwei Folgen dazu machen. Wir werden also insgesamt 16 Filme besprechen und in der heutigen Folge 8. Und wir fangen an mit einem Song von Bono und Gavin Friday, nämlich In the Name of the Father. Ich muss, bevor ich den Film vorstelle, aus dem Inhaltsverzeichnis vorlesen, weil er für mich sehr kompliziert gewesen ist, der Film. Und zwar, ich lese vor, als der im Belfast der 70er Jahre lebende Kleinkriminelle Jerry Conlon von Soldaten der britischen Armee für einen Heckenschützen gehalten wird, verursacht er aus seiner Flucht vor den Soldaten einen Aufruhr, der auch Mitglieder der IRA in Bedrängnis bringt. Sie wollen ihn dafür bestrafen, was Jerrys Vater Giuseppe jedoch im letzten Augenblick verhindern kann. Ich habe so ein bisschen Probleme gehabt mit der Zuordnung von Katholiken, den Protestanten, Iren und Briten. Das habe ich aber generell immer. Ich musste so ein bisschen dran denken an diesen sehr beschwerlichen ersten Teil der U2-Tournee, der Tournee irgendwie Songs of Innocence von 2015. Wo die uns auch, muss ich ehrlich gesagt, traktiert haben mit Geschichtsstunden aus den Bombenattentaten und dem Sunday Bloody Sunday und dann, wo die ganzen Toten vorgelesen wurde und wie Bono dann irgendwie in den Troubles aufgewachsen ist. Ich fand das alles sehr, sehr mühselig und so wie einem genereller Todesopfer und historische Tote halt sehr leid tun, tat einem das auch leider, aber ich konnte das irgendwie in dem Kontext nicht so richtig würdigen, hat mich auch ehrlich gesagt nicht so richtig interessiert. Aber
dieses Datum oder dieses Ereignis ist natürlich ein Fanal für die Iren. Und nicht umsonst haben U2 das immer wieder thematisiert und haben den Song darüber geschrieben. Es ist ja nicht so schwierig, gar nicht so kompliziert, wie du es mir vorgelesen hast. Man wird ja direkt hineingestoßen in den Film. Man sieht nicht, dass Daniel Day-Lewis 18 Jahre alt ist. Man würde denken, naja, 24 vielleicht. Er ist noch ein junger Mann. Er ist im Grunde ein kleiner Ganove und er ist unpolitisch. Ja. Er ist Katholik. Er steht also eigentlich gegen die Engländer. Aber er und vor allem sein Vater, der sich nie politisch geäußert hat, der sich überall heraushalten will, der einen italienischen Namen hat, pikanterweise, und der dafür immer aufgezogen wurde, schon als Kind und als Jugendlicher, der hat überhaupt keine Agenda und der bewegt sich zwischen den Fronten. Man sieht ja gleich am Anfang, dass er versucht, seinen Sohn herauszupauken, der zwischen die Fronten geraten ist und der mehr oder weniger an einen militanten Katholiken geraten ist. Und die Staatsmacht, die dann da vorfährt, mit kleinen Panzern, das sind die Protestanten. Das ist die britische Staatsmacht, die da eingreift. Und die auch nicht richtig unterscheiden kann zwischen den Kleinganoven, die auch festzunehmen sind, und möglichen IRA-Mitgliedern, die da Aufruhr machen. Und Conlan wird ja zum Verhängnis, dass er nach London reist, Belfast flieht, und dann in London verdächtigt wird, ein Bombenattentat, das der IAA zugeschrieben wird, geplant und ausgeführt zu haben. Und seine ganze Familie, die in Belfast sich aufgehalten hat, wird in London schließlich verurteilt, darunter sein Vater mit einer, ich glaube, nahezu lebenslangen Haftstrafe, 30 Jahre, glaube ich, und Conlan mit einer noch höheren Strafe. Und sogar die Mutter und sogar noch die Großmutter oder Tante werden verurteilt als Mittäter.
Klassischer Fall von zur falschen Zeit am falschen Ort. Für Pete Postlethwaite, der Name ist immer so schwer auszusprechen, war das in seinem späten Alter dann auch mal ein Hollywood-Durchbruch tatsächlich, auch wenn das kein Hollywood-Film gewesen ist. Er hat ja wenige Jahre darauf nochmal einen Dinosaurierjäger gespielt im zweiten Teil von Jurassic Park. Für Emma Thompson, die auch eine Nominierung bekommen hat, war das wiederum, soweit ich weiß, sogar ihr Durchbruch. Ihre Rolle war aber, also sie war sehr engagiert, aber ich glaube, sie wurde größer gemacht durch die Academy Awards, als sie ist. Mich hat vor allen Dingen an dieser Gerichtsshow nennen, aber bei dieser Gerichtsdarbietung doch gestört, dass sie doch mit so einem sehr klassischen, ja, wie soll man sagen, man kennt das eigentlich eher so aus Seifenopern, dass das geheime Beweismaterial am Ende dann doch noch präsentiert wird. Ne? Das war natürlich dann sicherlich auch so. Und
man fast Jahre später, weil Emma Thompson da nachforscht, ne? Als Anwältin, muss man sagen. Mhm. Sie verteidigt, nachdem die Conlans bereits im Gefängnis sitzen, verteidigt die beiden oder verteidigt die Familie und sucht dann nach den Unterlagen, die geheim gehalten wurden und nach dem Beweis dafür, dass unter anderem die Geständnisse unter Zwang zustande kamen und dass Indizien fingiert wurden.
Ich frage mich nur, warum Vater und Sohn beide sich eine Zelle geteilt haben, also dass sie das durften. Ja. Das ist ja eigentlich eine sehr humanitäre Geste im Grunde genommen, aber vielleicht haben die einfach auch darauf gesetzt, was dann ja auch passiert ist, dass die beiden erst recht in den Konflikt geraten sind. Das fand ich eigentlich fast noch am interessantesten, halt irgendwie, wie der Sohn sich am Vater abarbeitet, ohne jemals Frieden zu finden und dann halt dadurch überrascht wird, dass Postlethwaites Figur dann tatsächlich auch an diesem Herzinfarkt dann auch stirbt. Ne?
Ja, und in der Zwischenzeit kommt der tatsächliche Täter und Planer des Attentats ins Gefängnis. Und man weiß, dass er das ist. Er gibt es auch zu. Und er hat es auch gegenüber der Polizei gestanden. Also in dem Moment müssten Daniel Day-Lewis und Postlethwaite eigentlich entlassen werden. Werden sie aber nicht. Sondern es sitzt der Täter, der es später gestanden hat, mit ihnen im Gefängnis. Und führt natürlich auch da, ist auch da sofort raubauzig und legt sich mit natürlich den englischen Insassen an. Die sind ja sehr unbeliebt. Die sind ja Iren in einem Gefängnis in England.
Und ja. Mit denen er raucht oder LSD ableckt.
Ne? Ja, das ist dann egal. Mhm. Aber zu Beginn wissen sie natürlich genau, das sind die vermeintlichen oder die verurteilten irischen Bombenleger, ne? Oder nordirische, muss man sagen.
Okay, gut, dann kommen wir zum nächsten Film.
Ja, aber jetzt hast du dich gar nicht zum Film geäußert. Du hast eigentlich zur Qualität des Films, du hast ihn vorgeschlagen.
Ja, das finde ich.
Ich war ja überrascht. Ich dachte, na gut, ein Film mit Daniel Day-Lewis. Aber
ich hatte den besten in Erinnerung, muss ich gestehen. Also mich hat er nicht rundum überzeugt. Also ich fand, als es dann tatsächlich ins Gericht gegangen ist, ich bin nicht der größte Gerichtsdrama-Fan, siehe eine Frage der Ehre, aber wirkte auf mich ein bisschen wie ein Stückwerk aus politischer Intention und Vater-Sohn-Geschichte, die sich am Ende halt, wie gesagt, nicht ergibt, aber dann in diesem Orgasmus des Freispruchs dann irgendwie aufgeht. Ich kann das anerkennen, es war irgendwie auch ein Material, das natürlich in Hollywood, es ist ja kein Hollywood-Film, aber er hat ja seine 8 Nominierungen bekommen, das halt ein irisches Drama war oder ein IAA-Drama war in dem Kontext dann auch gar nicht so verbreitet. Ne? Und das ist schon eine Leistung, dass er das gebracht hat, aber mich hat er seltsamerweise kalt gelassen. Wird er dir denn gefallen?
Ich war damals von dem Pathos dieses Films, von der Wucht, der Darstellung sehr begeistert. Ich weiß noch, dass ich hatte allerdings Daniel Day-Lewis im Kino noch nie gesehen, kannte auch den linken Fuß nicht, es war wenige Jahre später und habe sozusagen zum ersten Mal Daniel Day-Lewis erlebt, Postlethwaite im Übrigen auch und Emma Thompson, glaube ich, auch zum ersten Mal in einem Kinofilm und das hat mich damals sehr beeindruckt, es war ein sehr langer Film und wie ich jetzt fand, zwar länglich, Wir haben Gerichtsdrama, wir haben den Gefängnisfilm und wir haben das Aufrollen einer gigantischen Ungerechtigkeit. Diese Ungerechtigkeit wird natürlich mit dem eklen Kriminalkommissar, der dann bestreitet, dass er Daniel Day-Lewis gequält hat, dass er ihm mit dem Tod des Vaters gedroht hat und in Gestalt des Staatsanwalts und des Richters, das wird doch sehr, sehr massiv gegen die Engländer hier eingesetzt. Und das ist das Holzschnittartige, fand ich jetzt unangenehmer, als ich es früher als ungestümer junger Mann fand.
Das Beste sind natürlich dann immer so die Einblendung am Ende, wenn man erfährt, was mit wem dann weiter geschieht. Darauf wartet man ja eigentlich. Man will wissen, wie alt wird Conlon noch, was passiert mit dem Kopf, ne, den er reingedingst hat. Okay.
Conlon lebte damals, hat ein Buch geschrieben. Also die Parteiischkeit beruht natürlich auch darauf, dass man Conlons Sicht komplett übernommen
hat. Ja, man hat ein Voice-Over ja auch. Also dadurch erfährt man ja auch, dass es jemanden gibt, der über die Vergangenheit reden kann und inzwischen rausgekommen ist. Okay, dann machen wir jetzt weiter. Und zwar mit einem Film, den du ausgesucht hast, nämlich Zeit der Unschuld, Age of Innocence. Ja, Arne. Winona Ryder macht ja wieder mit. Sie spielt leider wieder erneut dieses Dracula-Püppchen, wie sie als Mina Harker in Coppolas Dracula zu sehen gewesen ist. In Godfather 3 konnte sie ja krankheitsbedingt nicht mitmachen. Aber ich musste mir ehrlich sagen, also gerade weil wir über im Namen des Vaters den Voice-Over gerade erwähnt haben und wie es ist, einen Film, den man früher gesehen hat, nochmal ein weiteres Mal zu sehen. Also mir hat er überhaupt nicht mehr gefallen, dieser Film. Und ich finde, wenn man einen Voice-Over benutzt, was ja mit Ausnahme von Taxi Driver, glaube ich, bei Scorsese relativ selten benutzt wird, dann stimmt da schon mal irgendwas nicht. Und man hört ja dann, ich bin mir auch gar nicht sicher, welche Frau da eigentlich gerade sprechen soll. Wer das eigentlich ist, ist es die Baronin, da ist es Michelle Pfeiffer oder ist es das Püppchen Winona Ryder? Wer spricht da überhaupt? Und dann kommen da so Sprüche, dass das seine Frau gewesen war mit dem Mitleid, das rührte ihn zutiefst. Also wer ist denn diese, oder dann auch so, aber auch so phrasierte Sätze. Es geht um die in Anführungszeichen glatte Oberfläche der New Yorker Gesellschaft. Es entsprach nicht den Gepflogenheiten, dass eine Dame aufstand, den einen Herrn verließ, um die Gesellschaft des anderen zu suchen, aber die Gräfin hielt sie nicht an solche Regeln. Wenn sowas immer erklärt wird. Wer schreibt das?
Der hat den Roman geschrieben. Ach, Edith Wharton hat den Roman geschrieben. Ja, das ist die autoriale Erzählerin. Die, und das ist die Voice-Over-Narration. Das ist jetzt eine Literaturverfilmung.
Klar, aber man denkt doch dann irgendwie, dass die Stimme, die man da hört, einer Figur zugeordnet ist und nicht der Autor. Das habe ich noch nie gehört.
Ja, es kann, das gibt es schon, dass ein Autor das von oben herab schildert. Ich will jetzt nicht ausgerechnet den letzten Film von John Huston nennen, wo die Stimme von James Joyce ist, ne, die Dubliners. Da hören wir James Joyce. James Joyce erzählt uns diese Geschichte. Und hier ist es Edith Wharton. Ich meine, bei der sozusagen größten englischsprachigen Literatur, denke ich, kann man das machen. Ich weiß auch nicht, ob die Bezeichnung Püppchen für Winona Ryder, ob das die offizielle Bezeichnung ist. Ich würde sagen, sie ist hier eine schöne junge Frau, die von einer älteren, möglicherweise noch schöneren Frau, die begehrt wird von Daniel Day-Lewis. Und die merkt, dass die ältere Frau von Lewis mehr begehrt wird, denn immerhin ist sie ja die Braut des Daniel Day-Lewis. Ne? Und dieser Konflikt ist das Wesentliche, und zwar gegen die Konvention der New Yorker Gesellschaft jener Zeit, ich glaube noch Ende des 19. Jahrhunderts, ne? Noch nicht Anfang des...
Ich habe es auch so, das war in den 1870er Jahren war das.
Ja, also ein ganz schwerer Konflikt, weil Daniel Day-Lewis ja gar nicht zeigen darf, dass er bei Michelle Phillips begehrt. Michelle Phillips ist eine Sängerin.
Der die Zwangsneurose mit dem Leuchtturm, ne? Also wenn irgendwie, ne? Also wenn dieses und jenes passiert, wenn das Schiff an dem Leuchtturm vorbei ist und so. Also er entwickelt richtige psychische Krankheiten dadurch, ne?
Ich weiß nicht, du nennst hier das Ende des Films, das ich nicht als psychische Krankheit begreife. Man kann sagen, es ist ein Aberglaube. Er wettet mit sich selbst, er entscheidet, wenn sie sich auf diesem Segelschiff in die Dämmerung fahrend umdreht, bevor sie an dem Leuchtturm vorbeifährt, dann kommt sie zu ihm zurück und sie wendet sich nicht um. Jetzt haben wir natürlich etwas vorweggenommen für die jüngeren Zuhörer, die sofort den Film natürlich sehen wollen und das Buch lesen wollen. Aber
wo er wartet, ja, überlegt, was soll er machen oder nicht.
Ja. Ja, er sitzt auf der Bank. Das ist übrigens etwas, was bei Scorsese oft problematisch ist. Er musste Daniel Day-Lewis hier erheblich altern lassen und in Maske auftreten lassen, mit Stock und gebrechlich. Das ging natürlich 1993 nicht bei Daniel Day-Lewis und dann nicht mal Daniel Day-Lewis hat das hinbekommen. Und die groteske Masken, wie wir sie zuletzt ja beim Irishman gesehen hatten, oder dadurch diese Computerverfremdung, ist hier aber auch eine schlechte Maske, weil mindestens 20, wahrscheinlich 30 Jahre überwunden werden müssen. Ne? Das hat mich damals etwas gestört, aber also die Wucht dieser Geschichte ist einzigartig, ein großartiger Roman. Der Film ist auch toll, weil der mit Scorsese gar nichts zu tun hat eigentlich.
Ja, es war ja sein erstes Projekt nach Cape 4 und dasjenige vor Casino, ne? Dass er da einen Historienfilm macht. Also er hätte ja, wir werden ja in der nächsten Folge über Schindlers Liste reden. Er hatte ja ursprünglich überlegt, Schindlers Liste zu machen. Und er hat es dann aber davor noch getauscht mit Spielberg. Spielberg war ja für Cape 4, oder wollte zuerst Cape 4 machen, das Remake, und hat dann sozusagen dann diesen Film noch dazwischen geschoben, Scorsese.
Beides sind natürlich eine sehr seltsame Entscheidung gewesen, wären auch komische Filme geworden. Spielberg hätte ja Cape 4 nicht drehen können, was auch kein typischer Scorsese-Film ist, aber der ja immer an den britischen Hammer-Horrorfilm so interessiert war, insofern verständlich. Aber Spielberg, der nicht Schindlers Liste machen wollte, sondern Scorsese? Ja, du lieber Gott.
Aber nun haben wir dafür jetzt zwei Filme von Daniel Day-Lewis hintereinander gehabt. Also es war für ihn ein sehr erfolgreiches, ein sehr starkes Jahr. Age of Innocence war sozusagen das Jahr, in dem er jemanden gespielt hat, der die emanzipierte Frau liebt und sich halt gegenüber Winona Ryder, die nicht aus ihrer Rolle kann, sie von ihr halt nicht lösen kann. Aber Winona Ryder erkennt ja am Ende noch, oder sie räumt das ja ein, dass sie die ganze Zeit erkannt hat, was in Daniel Day-Lewis vorgibt. Sie sagt das ja irgendwie, ne? Und kommt da sozusagen auch noch zu ihrem Frieden.
Ja, sie ist natürlich eifersüchtig. Wird melancholisch und sie begreift nicht, was da vorgeht, ne? Und sieht die Untreue ihres Ehemanns und die Untreue liegt ja schon in dem Gedanken. Es gibt ja keinen Konsum, ne? Im ausgehenden 19. Jahrhundert war es auch in der New Yorker Gesellschaft ja völlig undenkbar. Man merkt auch, wie Michelle Pfeiffer widerstehen muss und wie sie, das sieht man allerdings, wie sie mit aller Macht gegen den Zug zu Day-Lewis sich stemmen muss. Ja. Also das ist einer der Filme, die mich am allermeisten damals berührt haben. Heute berührt es mich sogar noch mehr. Aber kommen wir jetzt zu Filmen, die so außerhalb dieser sentimentalen Zone sind. Mrs. Doubtfire.
Ja, also Mrs. Doubtfire, den habe ich mit meinem Sohn letztens nochmal geguckt, der sich irgendwie tierisch beömmelt hat über die Frau, die sich, über den Mann, der sich als Frau verkleidet. Gerade weil wir über Cape 4 nochmal kurz gesprochen haben, das passte irgendwie rein. Die Szene, die mich da am meisten fertig gemacht hat, war die, als sich die Küchenhilfe in der Villa von Nick Nolte umdreht und man dann direkt in das Gesicht von Robert De Niro schaut, der sich als Frau verkleidet hat und dann eine Killerin wird. Und so ganz konnte ich mich davon nicht lösen. Ich musste auch an Psycho denken. Dieser Film ist ein total psychopathischer Film. Also es ist ein Film, der mir Angst macht und diese Richterin, die am Ende mit Robin Williams spricht und sagt, was haben Sie sich dabei eigentlich gedacht? Dass Sie sich da hineinschleichen in Ihre Familie, von der Sie getrennt leben, von der Sie das Sorgerecht nicht mehr haben, sich als Frau ausgeben, als alte Frau nur mit Ihren Kindern zu sein. Was denken Sie eigentlich, was haben Sie sich dabei eigentlich gedacht? Und das stimmt auch. Das ist ein Film, der Angst macht. Das ist ein Psychopathenfilm. Das sage ich nicht, weil ich eine exklusive Meinung vertreten will. Das ist wirklich ein Film, der komplett fehlgeleitet ist und nur von jüngeren Zuschauern anders betrachtet werden kann, nämlich als Charlies Tante-Komödie. Ja. Und das ist dieser Film für mich nicht. Und man sieht es, in dem Gesicht von Robin Williams in dem Gerichtssaal an. Man sieht es an seiner Verzweiflung und er ist ja ein herausragender Schauspieler, das muss man ja nicht erwähnen, und der spielt das auch sehr, sehr gut, aber man sieht in seinem Gesicht auch an, dass die Figur, die er da verkörpert, die hat nicht die Einsicht zu sagen, was habe ich da eigentlich für einen Quatsch gemacht. Ihm steht das Fragezeichen ins Gesicht, weil er die Richterin nicht versteht. Er sieht das nämlich ganz anders. Ja. Er sieht das nämlich so, dass er denkt, wieso? Ich wollte doch nur bei meinen Kindern sein. Und es hat ihnen doch Spaß gemacht. Und Pierce Brosnan ist irgendwie ein schmieriger Typ gewesen gegen mich. Ne? Ja. Und man sieht es ihm an, dass er die Richterin, dass er nicht, also er akzeptiert das Gerichtsurteil, er kann aber nicht nachvollziehen, dass er nicht hier als Tutsi wieder bei seinen Kindern auftreten darf. Mhm. Und das ist wirklich beängstigend. Das ist ein Film, der zeigt, was Männer, wozu Männer in der Lage sind, anzustellen, wenn man sie gerechtfertigterweise von ihren Familien trennt. Denn Robin Williams baut ja auch nur Scheiße. Das sieht man ja auch am Anfang mit der Party und allem. Der ist nicht als Erziehungsberechtigter geeignet.
Das ist eine, glaube ich, zutreffende Lesart, die damals aber niemand hatte, weil man tatsächlich Charlies Tante mit Robin Williams angenommen hat. Und auch viel Spaß damit hatte. Ne? Aber natürlich halt aus der Distanz wird man das anders beurteilen, nicht nur durch höhere Kenntnis, die man nach Jahrzehnten hat. Bei Robin Williams hat man später ja One Hour Photo gesehen und der war hier eigentlich schon One Hour Photo, er war schon diese Figur. Oder eine Mischung aus Mr. Mom, das war Michael Keaton in den 80er Jahren, der war auch überfordert, der ratterte immer die Waschmaschine und die Seifenblasen bildeten sich und alles. Ja, der war völlig überfordert. Und der gar nicht mehr gehen. Nee, Mr. Mom geht nicht mehr. Aber er hat hat da schon sehr realistisch gezeigt, was mit einem Haushalt passiert, wenn Michael Keaton der Familienvorsteher ist und sich um alles kümmern muss und sich um die Kinder kümmern muss. Und andererseits eben One Hour Photo, der Psychopath, bei dem man dann sieht, dass er all die Fotos, die er entwickelt hat im Labor, dass er die alle an die Wand in seiner Wohnung angebracht hatte. Ne? Also ich glaube auch, dass es heute ein beängstigender Film ist, und ich glaube auch nicht, dass, sagen wir, jüngere Menschen noch so ein Vergnügen daran haben wie 1993, ne? Als man das für Klamauk hielt. Jim Carrey war in den Anfängen.
Musste die Flammen aufgehen in seinem Kostüm und so.
Also das ist schon degutant, dieser Film. Ein gigantischer Erfolg damals.
Ja, das war 1993, meine ich, nach Jurassic Park der zweit erfolgreichste Film sogar. Aber okay, den können wir auch einfach leicht abgehandelt haben. Jetzt kommen wir zu einem Film, den du ausgesucht hast, auf den ich mich auch sehr freue, dass du ihn dir ausgesucht hast, nämlich Falling Down von Joel Schumacher. Ja, Anne, bevor du den Film vorstellst, ich muss mal kurz erwähnen, also an wen der mich erinnert hat, diese Figur, und wie gut Michael Douglas da in dieser Rolle aussieht. Zum einen erinnert er mich irgendwie, also ich finde, das ist so eine Mischung aus diesen Apollo 11 Clubmaster Sonnenbrillenleuten, die man immer in diesen Dokus sieht, aus der Mission Control von der NASA. Dann sieht er so ein bisschen aus wie Jan Fleischhauer, aber ich finde,
Bürstenschnitt,
ja, und dann es gibt so eine Simpsons-Folge, ich weiß nicht, wie gut du dich mit den Simpsons auskennst, da gibt es eine Figur, die heißt Frank Grimes, die ist legendär geworden, die hat Matt Groening erfunden damals, weil er gesagt hat, wir müssen mal eine Figur einführen, die ganz normal ist und diesen ganzen Irrsinn, den die Simpsons fabrizieren, halt mal aufzeigt. Das wird dann Homers Arbeitskollege und er verzweifelt daran, dass bei Homer irgendwie alles klappt und alles nicht klappt. Ne? Also er kann das Atomkraftwerk nicht bedienen, aber trotzdem fliegt es nicht in die Luft. Und dann schreit Frank Grimes mal und dann will Homer Simpson mit ihm Frieden machen und lädt Frank Grimes nach Hause ein und dann sieht Frank Grimes an der Wand die ganzen Bilder, wen Homer schon alles getroffen hat. Dann sieht er irgendwie die Präsidenten, Richard Nixon, dann sieht er die Apollo-Astronauten und dann sagt Frank Grimes, was, sie waren auch noch im Weltraum? Und Homer sagt, ja wie, sie denn nicht? Also der versteht gar nicht halt irgendwie, dass es halt eine irre Welt ist, in der die Simpsons leben. Und an den hat mich dieser Wutbürger, dieser Insel, dieser Internet-Troll irgendwie, ich weiß gar nicht, wie der in der Rolle heißt, mal gedacht, an den hat er mich erinnert.
Incel wahrscheinlich nicht, aber der hat natürlich Züge, heute würde man die Figur vielleicht sogar so anlegen, aber der hatte ein soziales Leben, aber in dem aber dann doch schon viel schiefgelaufen ist, ich glaube Scheidung, und er hat dann noch die Arbeit, aber er muss halt mit dem Auto immer dahin fahren, da ist immer Stau, und Und dann ärgert er sich an Kleinigkeiten. Das ist, ich weiß, dass man das damals als lustig empfunden hat, besonders weil er bei McDonald's nicht bedient wurde oder hatte einen Sonderwunsch und der wurde nicht erfüllt. Da wird er richtig wütend. So, und das ist noch in der ersten Hälfte des Films und noch bevor er so richtig ballistisch wird und sich dann bewaffnet und dann komplett wahnsinnig wird. Da dachte man, naja, das ist doch mal eine amüsante Satire. Und man glaubt, es ist ein Mann, der vollkommen überfordert ist aus sozialen Gründen. Nachvollziehbar für Menschen, die jeden Morgen um 8 Uhr oder um 7 Uhr zur Arbeit fahren müssen, weite Strecken und immer ist Stau und da kommt das Geschwätz aus dem Radio, schreckliche Popmusik und dergleichen. Und es hat damals ein Rezensent sehr klug, eine Rezensentin in der Zeit darauf hingewiesen, die Enttäuschung des Films ist, dass am Ende gezeigt wird, er war immer schon ein Psychopath. Es ist nicht aus Überforderung. Es ist schade, dass man am Ende sehen muss, er war eigentlich immer schon krank und diese Entführung des Sohns hat damit zu tun, dass er einen pathologischen Hass auf seine ehemalige Frau hat. Und dadurch verliert der Film leider die Pointe. Ne? Ist der Film übrigens von Joel Schumacher?
Ja. Ja. Bei dem sieht immer alles aus wie auf Acid. Ne? Aber ich finde trotzdem, dass er, du hast völlig recht, ich habe da nicht drüber nachgedacht, aber dass die Pointe daran besteht, dass er immer schon der Stalker gewesen ist, ja, und sich seiner Familie nicht mehr nähern darf, schwächt das halt tatsächlich ab, aber unabhängig davon war das schon ein sehr visionärer Film, wie er von heute stammen könnte, weil die Typen wie ihn, die man so damals gesehen hat, die gibt's ja heute nur noch, hat man ja das Gefühl, ne? Also man hat ja nur noch Wutbürger, man hat nur noch Leute, die wegen allem protestieren, auf die Straße gehen und einfach ausrasten. Ich frage mich nur bei so ein paar Sachen, erstens, woher hat er diese Superkräfte, denn er besiegt ja wirklich jeden. Er besiegt den Nazi im Keller, er besiegt die Gangmitglieder, die schießt er zusammen, er kann mit Waffen umgehen, aber ich will noch kurz bei ihm auf was anderes eingehen. Unabhängig davon, dass er die Gewalt, also er verteilt seine Gewalt schon sehr dezidiert, er geht nicht nur auf Minderheiten los, sondern halt auch auf den Nazi, also er macht die Bad Guys, also die Good Guys fertig. Zwei Sachen, zum einen, ich finde Robert Duvall immer gut, auch ein Mann, der offensiv seine Glatze trägt, was ich immer toll finde. Er ist natürlich die klischeehafte Figur des Cops an seinem letzten Tag, und das kennt man ja so, ne? Während Douglas ja die klischeehafte Figur des I'm Coming Home American Dad bloß halt so pervers halt irgendwie darstellt. Das ist bei Duvall halt irgendwie so ein bisschen blöd, er hat ja immer seine Frau an der Strippe und weiß nicht, was sie kochen sollen und so weiter. Aber, vielleicht kennst du den, ich finde, dass die Synchronstimme von ihm, von Michael Douglas, die war nie perfekt als diesem Film. Der hat eine so gute, ich kenne den Sprecher leider nicht, der hat eine so gute, perfekte Synchronstimme. Also sogar die letzten Worte, die Michael Douglas in dem Film sagt, selbst die sind nicht geflüstert. Wenn er sich beschwert und wenn er Leute zusammenscheißt, ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass ich jemals eine so gute Synchronstimme wie, oder so eine passende wie in dem Film gehört habe.
Aber Brandt ist ja sowieso der beste Synchronsprecher und Michael Douglas Stimme. Ja. Also neben der früheren Stimme von Robert Redford, die beste Synchronstimme überhaupt. Der hat, glaube ich, auch die 2 schon gemacht, also die Fernsehserie, die 2, da Tony Curtis. Er lebt auch noch, ist ein deutscher Schauspieler, der jetzt 85 Jahre alt ist.
Heißt er mit Vornamen?
Rainer Brandt.
Rainer Brandt, ja. Finde ich perfekt.
Ja, das ist fantastisch.
Ist gar nicht im Original.
Nee, die Stimme ist besser als die von Michael Douglas. Ja. Und Michael Douglas weiß das auch, der hat das jetzt auch mal gesagt.
Ah ja, toll.
Ja, also dieser Film ist mindestens zur Hälfte sehr erfreulich. Am Ende verliert er sich dann in dem Irrsinn des Mannes. Ist ein bisschen enttäuschend, wie oft bei Joel Schumacher. Joel Schumacher beginnt Filme absolut fulminant, später auch nicht auflegen, da der Mann, der nicht aus der Telefonzelle rausgehen darf, weil ein Scharfschütze ihn bedroht. Und er treibt es immer zu weit, hat es zu weit getrieben, Joel Schumacher.
Ja, sein nächster Film würde Batman Forever sein, der das auch bestätigt. Ja.
Den hat er auch zum Beispiel getrieben. Den hätte er gar nicht anfangen sollen.
Ich weiß gar nicht, was er vorgemacht hat, ob das Flatliners war.
Flatliners auch zu weit getrieben. Ja. Aber jetzt
jetzt kommen wir zu einem Film, auf den ich mich sehr freue. Nämlich Auf der Flucht. Ich habe mich früher mal gefragt, Harrison Ford sieht so toll aus mit Vollbart, wieso macht er das nicht öfter? In dem Film hat er den natürlich nur deshalb getragen, damit er ihn später, als er auf die Flucht geht, als Richard Kimball, einfach abrasieren kann, damit man ihn dann halt dann nicht mehr erkennen soll, wie in dem Film. Er hat übrigens als Indiana Jones auch mal Vollbart getragen. Das war, glaube ich, kurz vorher. Er hat nämlich in der Young Indiana Jones Chronicles Serie sich einmal in alt gespielt. Da hat er auch mal als Indiana Jones kurz ein Vollbart. Was ich finde, bei ihm immer ganz großartig aussieht. Also ich muss sagen, toller Film. Also ich war von der ersten bis letzten Minute, wie Steven Gätchen sagen würde, gefesselt. Ich finde, dass der toll erzählt ist in 130 Minuten, auch ein tolles Plädoyer dafür darstellt, wie schwierig es gewesen sein muss, eine Vorlage, die aus einer Serie bestand, auf einen Film zu verdichten. Das gibt's ja heute eigentlich gar nicht. Heute gehst du ja den anderen Weg bei den Streamern, dass du halt irgendwie etwas sehr Opulentes halt nimmst, um daraus halt einen Zehnteiler zu machen. Oder wie die Kimball-Serie Auf der Flucht halt auch. Ich weiß gar nicht, wie viele Episoden die hatte. Und dass sie das Ganze als innerhalb eines Films nur erzählen, das ist nicht nur mutig, das ist auch total gelungen. Also ich fand den Film wirklich, wirklich spannend. Das Einzige, was ein bisschen blöd ist, wie spricht man ihn nochmal aus, bei Jeroen Krabbe, ne? Mhm. Das ist ein bisschen so eine Wendung wie bei Ghost, auch mit Patrick Swayze, dass man doch sehr früh ahnt, dass der Vertraute in dem Film, dass das eigentlich der Bad Guy da ist. Und weil man ihn ja schon so als Schmierlappen gesehen hat in dem James Bond Film hier Hauch des Todes, wo er auch irgendwie zuerst den tapsigen Typen spielt, der in Wirklichkeit halt der Schurke ist, ist das doch ein bisschen sehr klar und sehr ersichtlich, dass es auf ihn zuläuft. Aber ich bleibe dabei, auch Tommy Lee Jones, ne? Das ist zum Beispiel die Art und also wir hatten ja Harvey Keitel, hatten wir bei Thelma & Louise gesagt, das hat nicht so ganz funktioniert als Cop, der die verfolgt, weil die Chemie irgendwie nicht stimmt. Der spricht auch nie wirklich mit denen außer am Telefon. Es wirkt immer so seltsam voneinander abgetrennt. Aber ich finde, in dem Jahr, das ist ja auch das Jahr gewesen, in dem Tommy Lee Jones ja Ralph Fiennes ausgestochen hat, als bester Nebendarsteller für Schindlers Liste. Und ich muss sagen, es ist wirklich ein hartes Rennen. Ich würde eigentlich mehr auf Ralph Fiennes eher gehen, aber ich finde Tommy Lee Jones sehr überzeugend. Ich finde seine Crew, mit der unterwegs ist, sehr lustig. Er schießt ja auch auf Richard Kimball, also er wäre bereit gewesen, ihn zu töten. Das Glasscheibe, die kugelsichere Glasscheibe hält das ja irgendwie auf. Und ich verweise nochmal auf den Sprung Harrison Fords weg aus diesem Gefangenentransporter, bevor der Zug reinkracht. Das könnte die Vorlage gewesen sein für das legendäre Aerosmith-Video Living on the Edge, in der, ich will mal sagen, Tyler Perry, es ist ja Joe Perry, mit seiner Gitarre in letzter Sekunde von den Gleisen geht, bevor der Zug an ihm vorbeiprischt. Also,
man würde ja annehmen, dass es ja umgekehrt gewesen sein könnte. Ja.
Toller Film.
Ja, also wirklich, war da bleibt mir gar nichts mehr zu sagen, vor allem, weil ich den Film auch liebe, von Andrew Davis, der später, glaube ich, einen James-Bond-Film inszeniert hat. Stimmt das? Der jedenfalls kurze Zeit als Action-Regisseur hoch im Kurs stand und eben sehr zu Recht für diesen Film. Tommy Lee Jones ist natürlich immer fantastisch, aber man muss sagen, Ralph Fiennes, sagst du, ich sag Fiennes, ist natürlich die Darstellung seines Lebens überhaupt. Und der hat, glaube ich, den Oscar auf Schindlers Liste bekommen, oder? Nee, hat er nicht bekommen, sondern Tommy Lee Jones. Das ist dann leider doch eine Fehlentscheidung.
Ja, aber man sagt ja immer so, der war halt dran, sagt man ja immer. Ne? Und Tommy Jones war ja kein Unbekannter bei Ralph Fiennes, hat er wahrscheinlich gedacht, das ist ja seine Durchbruchsrolle gewesen.
Klar.
Der wird sein Ding schon noch mal irgendwann kriegen.
Was aber das ist wirklich einzigartig. Außerdem hat Fiennes das später immer wieder bestätigt. Tommy Lee Jones allerdings auch.
Gut, dann kommen wir zum nächsten Film, den Arne vorstellt. Dieser Film leitet auch die leider immer schlechter werdende Phase John Barrys als Soundtrack-Komponist ein. Ab den 90ern nach seinem Oscar für Der mit dem Wolf tanzt leider immer unbedeutender wurde. Spielen wir erstmal ein Stück ein aus dem Film. Sag mal, Arne, meine Frage an dich ist, hat Redford diese Rolle übernommen, um selber eine Parodie seines Womanizer-Images darzustellen? Und was ich mich auch frage ist, da wo die sich kennenlernen, solche Leute wie das Pärchen Demi Moore, Woody Harrelson und Robert Redford, die würden in Las Vegas doch nie an denselben Tischen sitzen.
Naja, also Redford setzt natürlich riesige Summen ein als Millionär und es sind ja die beiden anderen, die als Touristen alles auf eine Karte setzen wollen, die an seinen Tisch kommen. Und da entdeckt er Demi Moore und will sie als Glücksbringerin einsetzen, was ja dann, glaube ich, auch gelingt. Ne? Es ist ja ein Märchen natürlich und ich glaube nicht, dass er die Rolle angelegt hat als Parodie seines Womanizer-Images. Übrigens, erstens ist er kein Womanizer und zum anderen hat er auch keinen Womanizer gespielt. Nein, er hat keinen Womanizer gespielt.
Er ist doch jemand, der Eindruck bei den Frauen schindet.
Ja, natürlich. Er ist ein schöner Mann.
Aber nicht nur die Kohle. Ja, aber er prischt sich doch da. Ja, aber was ist denn der Unterschied? Er prischt sich da doch rein in die Beziehung und will diese Frau haben.
Es gibt ja praktisch keine Filme mit Robert Redford, in denen er einen Womanizer darstellt.
Das ist kein Womanizer.
Du redest von diesem Film. Ja, du hast aber gesagt, Parodie auf sein Womanizer-Image.
Ach so,
aber,
meinst du das?
Ja, aber,
okay, jetzt verstehe ich.
Ja, aber Redford hat kein Womanizer-Image. Er war lange mit einer Frau verheiratet, von Wagener. Von Wagener? Nein, da ist auch kein Womanizer.
Aber
nein, er liebt Meryl Streep.
Verdammt,
und nein, diese Rolle ist die Fortsetzung des großen Gatsby. Und der große Gatsby ist kein Womanizer, genau. Sondern er liebt eine einzige Frau, das Bild einer Frau, die er wieder trifft nach Jahren, Mia Farrow in dem Film. Ne? Und eigentlich spielt er hier Gatsby in dem weißen Anzug, den er genau 20 Jahre vorher verkörpert hat.
Irre.
Und das ist ja eine ganz romantische Rolle wie die des Gatsby auch. Der Gatsby gibt zwar große Feiern, aber du siehst ihn ja nicht in seiner Villa, in seinem riesigen Arbeitszimmer oben. Du siehst ihn schon gar nicht unten auf dem Rasen oder nur ganz kurz. Der hat ja gar nichts von all den Frauen, die interessieren ihn ja überhaupt nicht, sondern am anderen Ufer steht Mia Farrow, die Frau, die aus der Vergangenheit kennt und er hat nur Augen für sie. Ne? Und ist immer noch seine Vorstellung, dass er endlich diesen Fluss überschreitet auf die andere Seite und zu Mia Farrow geht. Und hier ist es dann die absolute Obsession, Demi Moore zu gewinnen und sei es nur für eine Nacht, wobei er natürlich glaubt, dass er Woody Harrelson, den er ja durchaus respektiert, dass er ihn übertreffen kann. Ne? Und das passiert dann ja auch, nicht nur durch Geld.
Er respektiert ihn in Anführungszeichen oder fast schon zu sehr, denn es ist doch bezeichnend, dass diese Frage mit der 1 Million, die er bietet, die stellt er nicht Demi Moore, die stellt er Woody Harrelson.
Ja.
Das heißt also ein so freundlicher Mensch nur bei den Frauen kann er gar nicht sein. Dann hätte nämlich Demi Moore gefragt und nicht den Mann. Nun kann man sagen, es ist ein Gentleman alter Schule, der irgendwie das Duell-Einverständnis des Konkurrentens haben will. Aber das fand ich doch irgendwie schon bedenklich. Zumal er sie am Ende ja auch noch.
Sie kann ja sowieso frei entscheiden. Er fragt aber den Mann, weil er weiß, dass der Mann darüber zu entscheiden hat. Wenn er dazu bereit ist, seine Frau für 1 Million Dollar für eine Nacht herzugeben, ist es seine Schuld. Und es ist seine Schuld. Er macht es.
Ja, nein, ich hätte sie gefragt und dann gesagt, besprechen Sie das mit Ihrem Mann.
Das hätte er natürlich auch machen können, aber er wirbt ja eigentlich in altmodischer Manier um sie und denkt sich aber, das hängt natürlich von dem Mann ab. Der muss das entscheiden. Der braucht dringend Geld. Und wenn er glaubt, dass es bei dieser Nacht bleibt und er das aushalten kann, der die Eifersucht ertragen kann. Sie kommen ja überein, Demi Moore und Woody Harrelson kommen ja überein, dass sie niemals darüber sprechen werden. Und das kann Woody Harrelson nicht aushalten. Das hat er falsch eingeschätzt. Er glaubte, man würde nicht darüber reden, sie würden wieder zusammenkommen, sie hätten Geld, er könnte endlich seine Häuser bauen. Er hat ja fantastische Visionen, die man Woody Harrelson nicht so recht zutraut. Ne? Er ist ja sowohl ein Künstler, als auch ein besessener Architekt und Handwerker.
Ne? Ja.
Und sie unterstützt das. Aber was ist denn jetzt der Zauber von Redford? Wir erfahren nichts über die Nacht auf der Yacht. Sie spricht nicht davon, sie wird niemals davon sprechen. Wir erfahren es nicht. Aber
es hätte ja naheliegend sein können, ihn auch im Bett mit ihr zu zeigen. Nein. Und genau das meint Adrian Lyne ja nicht. Dafür aber, sehr cheesy, spielt er, um die tiefe Bindung zwischen Woody Harrelson und Demi Moore zu betonen, This Is No Ordinary Love von Sade.
Ja, ja. Ja, der Soundtrack ist wie meistens bei Adrian Lyne vielleicht sogar das Schwächste. Ne? Also die Songs sind, also No Ordinary Love kannte man schon, gab es ja schon. Es gab auch schon You Can Leave Your Hat On. Das sind dann Momente, die sehr grell bleiben und die aber mit dem Film gar nichts zu tun haben. Das sind eigentlich alles romantische Filme, die Edwin Lyon gedreht hat. Und Lolita ist wahrscheinlich der romantischste Film, sogar der dann auch später sehr kritisiert wurde. Aber dieser Film handelt von dem Mysterium, was hat dieser Robert Redford, der natürlich fantastisch aussieht. Man hat hier seine Haare noch besonders schön geföhnt. Ne? Aber Harrison hat auch etwas. Harrison ist so eine Art proletarische, die amerikanische, die einfache Version von Redford. Er hat auch ein gewisses Charisma und man begreift, was Demi Moore an ihm findet. Ne? Hat natürlich nicht die Eleganz von Redford, aber der hat ja niemand. Und das ist das Tolle des Films. Ne?
Aber ich hatte nur daran gedacht, dass Demi Moore von diesen dreien die unglücklichste Figur abgibt, weil sie auch diejenige ist, die dieses, es ist ja kein Spielchen, das Redford macht, er ist ja wirklich anscheinend auch in sie verliebt, aber es passiert doch alles sehr, sehr schnell. Sie will sich sehr schnell von ihm scheiden lassen, sie wird sehr schnell anerkannt als seine Partnerin. Vielleicht ist dieser Film auf einen längeren Zeitraum ausgelegt, den wir in dem Film nicht vermittelt bekommen, das kann natürlich sein, aber es passiert alles zu rasant. Sie wendet sich zu schnell von Woody Harrelson ab. Man muss natürlich mit dazu sagen, dass Harrelson auch sehr schnell die Rolle des Versagers einnimmt. Ne? Ja, er betrinkt sich, er weiß nicht, wie es verkaufen soll. Unabhängig davon ist es natürlich so, dass dieser Film in der Handy-Ära ganz anders funktioniert hätte. Ne? Es war damals die Zeit vor dem Mobiltelefon. Ja. Er versucht, das alles noch abzublasen, seinen Entschluss zu revidieren und schnell zu ihr hinzurennen. Er erreicht sie telefonisch nicht. Der Hubschrauber in letzter Sekunde.
Der Hubschrauber ist schon abgehoben. Was hat er sich denn vorgestellt? Dass sie oben im Penthouse sitzen? Nein, da kommt natürlich ein Hubschrauber und das ist natürlich eine Yacht. Ja. So, und das ist überwältigend und Redford ist überwältigend. Und was dann in der Nacht passiert, das wissen wir nicht. Wir können aber vermuten, dass Redford gar nichts Besonderes gemacht hat. Er hat vielleicht überhaupt gar nichts gemacht. In der Nacht hat er gar nichts gemacht. Er hat ihr Champagner gebracht, er ist zu Bett gegangen, sie ist in ihr Bett gegangen und am nächsten Morgen dachte sie, dieser Redford mit so einem eleganten Mann möchte ich so. Aber sie kehrt ja zurück, sie redet nicht darüber und Harrison wird unausstehlich. Harrison kann es nicht aushalten. Er will sie immer fragen, obwohl sie es ausgemacht haben, dass er nicht fragt und sie es nicht erzählt. So. Und dann hält sie es nicht mehr aus. Und dann vergeht Zeit. Und wir sehen eigentlich nur die Szene, wie sie in die alte Villa gehen. Und Redford legt die Schallplatte auf mit der alten Lieblingsmusik und sie tanzen. So. Und diese Romantik hatte sie mit Harrison nicht. Wahrscheinlich fühlt sie sich körperlich von Redford gar nicht so angezogen. Aber dieses Tanzen, diese Musik, diesen Melancholiker, ne, der überwältigt sie. Aber dann kehrt sie am Ende zurück, aber nur aus einem Grund, weil Redford erkannt hat, dass sie ihn niemals so ansehen wird wie Woody Harrelson. Und das ist natürlich die Pointe des Films. Und die rettet ihn vor der Schmierigkeit.
Ich habe den Film alleine geguckt und ich glaube, was an diesem Film so aufwühlend ist, glaube ich, dass jedes Pärchen, das diesen Film zusammen guckt, danach was zu bereden hat. Denn ich glaube das ernsthaft, weil diese Frage, und das, mir kann keiner etwas anderes erzählen. Jeder, der diesen Film gesehen hat, wird sich als Mann oder als Frau die Frage gestellt haben, was hätte ich eigentlich gemacht? Wie hätte ich eigentlich entschieden? Und ich kann nur raten, ich habe jetzt allein mit meiner Frau nicht geguckt, ich kann eigentlich nur raten, dass man sowas auch nicht besprechen sollte. Weil ich glaube, die Antwort, die man kriegt, die wird einem vielleicht zu sehr gefallen oder die wird einem zu wenig gefallen. Ich halte das nicht für eine gute Idee, das als Pärchen zu gucken und dann zu fragen, warte mal, was hättest du denn gemacht? Ja. Hättest du das gemacht für 1 Million? Das kann eigentlich nur für Streit sorgen. Ja.
Aber das Schöne ist, dass Robert Redford seit vielen Jahren zum zweiten Mal verheiratet ist mit einer deutschen Malerin und er ist auch sehr treu und gar nicht interessiert an anderen Frauen und sein Geld setzt er anderweitig ein, nämlich für weitere Filme. Außerdem ist er jetzt 84 Jahre alt, 85.
Ja.
Naja, aber damals war das natürlich eine Frage. Und Adrian Lyon hat es wieder geschafft, dass alle Menschen sich auch noch lange nach dem Film darüber unterhalten haben, auch Menschen, die den Film gar nicht gesehen hatten, haben gesagt, würdest du für 1 Million mit Robert Redford auf die Yacht gehen?
Ja. Okay, gut. Dir hat er sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, was ich von dem Film halten soll. Muss auch in Ordnung gehen. Machen wir weiter. Kommen wir jetzt zu meinem letzten Film und dem vorletzten Film. Jonathan Demme's Philadelphia. Da hätte es jetzt zwei Möglichkeiten gegeben. Eine Frage musst du mir gleich dazu noch beantworten, Arne. Warum der Boss, Bruce Springsteen, diesen komischen Rhythmus macht, der gar nicht zu ihm passt. Wir hätten also jetzt Streets of Philadelphia einspielen können, spielen aber das viel bessere Lied vor, nämlich Philadelphia von Neil Young. Sometimes I think that I know what love's all about. And when I see the light, I know I'll be alright. So, also dieses Lied zähle ich zusammen mit Fragile von Sting wahrscheinlich zum traurigsten Lied, das ich überhaupt kenne. Wahrscheinlich würde ich sagen, dass Philadelphia sogar das traurigste Lied ist, das ich kenne. Ich kenne keines, das mir mehr zu Herzen geht, wie dieser Song von Neil Young.
Man muss ja fast sagen, das ist gar kein Song, ne? Das ist etwas anderes, ein Hymnus. Und das ist sogar für Neil Youngs Verhältnisse außerordentlich ungewöhnlich. Okay. Außerdem läuft es natürlich am Ende in den Momenten der Trauerfeier oder wenn alle noch einmal zusammenkommen und dann diese Kinderfotos, die Kinderbilder zu sehen sind, der Super 8-Film. Ja. Aus den 50er Jahren.
Ich will dir aber kurz erklären, warum ich den Film nicht mochte. Das Problematische an dem Film ist, dass dieser Film für mich keinen Sinn ergibt, weil man die Biografie, gerade auch im Abschnitt mit Neil Young, von diesem Andrew Beckett, nämlich nie wirklich erfährt. Man sieht diese Kinderbilder und bekommt dadurch erstmals überhaupt einen Bezug zur Biografie dieses Menschen. Und das erfährt man vorher nicht. Man weiß nicht, wer der ist. Er wird vorgestellt als jemand, der zum Beispiel auch von Patrick Bateman hätte sein können. So ein aalglatter Typ. So, er stellt dann fest, dass er HIV-positiv ist und dass AIDS bei ihm ausbricht. Aber am Ende diese Suggestion über die Kinderbilder mit einzubringen, ja, diese Neil Young-Melodie, die soll uns doch erst das Herz für ihn erwärmen und man erfährt vorher nichts von ihm. Im Gegenteil, ich finde sogar, es wird da, also mal unabhängig davon, dass es auch kein autobiografischer Fall ist, den es wirklich so gab, sondern komplett ausgedacht ist, man wird, wie soll man das sagen, also es gibt ja diese Szene im Gericht, die gegen ihn verwendet werden soll, nämlich haben sie ihren Partner Antonio Banderas schon mal betrogen, ne? Und da kommt das dann raus, dann gibt es ja diesen Flashback in dieser Szene mit dem Kino. Übrigens glaube ich, dass das 1993 einer der ersten Filme gewesen ist, der einen Film, der Filmszenen zeigt, die in den 80er Jahren gespielt haben. So, mir ist es damals aufgefallen, boah, plötzlich sieht man Tom Hanks mit dem Schnurrbart wie in den 80ern. Das war in den frühen 90ern noch nicht so häufig, dass ein Film aus den 80ern gezeigt hat. So, und dann kommt halt raus, dass er seinen Partner Antonio Banderas betrogen hat. Und da wird eine sehr unangenehme Karte damit nämlich gespielt, nämlich, dass der schwule Mann selber schuld daran sein soll, dass er sich mit HIV ansteckt, weil er jemand ist, der seinen Partner oft betrügt. Das wird dadurch suggeriert. Und das hat mir zum Beispiel überhaupt nicht gefallen. So, muss man noch mit dazu sagen, dass viele Kritiker, und ich würde mich diesen Leuten auch anschließen, der Meinung auch sind, dass die bessere Darstellung in dem Film nicht in dieser, ist diese Rede mit Maria Callas, hast du in jedem Trailer gesehen, in jedem Ausschnitt, die war auf so ein bisschen Oscar-Bait, die hat mich zum Beispiel überhaupt nicht gepackt. Die bessere Darstellung in dieser Szene und wie auch im gesamten Film kommt durch Denzel Washington. Denzel Washington erkennt in dieser Szene, dass dieser Mann, den er eigentlich verabscheut, weil er schwul ist, dass er trotzdem Gemeinsamkeit mit ihm hat, nämlich in der Annäherung ans Leben und die Rolle, die Denzel Washington dort übernimmt, die ist viel mutiger. Das ist ein homophober Mann, der sich mit allen anlegt, der keiner Sekunde im Zweifel ist, dass er das Mannsein über das Heterosexuelle nur verbindet, auch gegenüber seiner Frau. Eine viel mutigere Darstellung. Und ich wage zu bezweifeln, dass Denzel Washington sich das heute noch trauen würde, so einen Menschen darzustellen.
Naja, das ist die interessantere Rolle.
Viel interessanter.
Also das ist nicht so mutig, so eine Rolle zu übernehmen, denn es ist die bessere Rolle. Und Denzel Washington kann sie natürlich spielen, mit der Autorität, die er hat. Und er scheute sich nicht, diese Rolle zu spielen. Er ist ja trotzdem ein guter Mann, denn er sagt, ich vertrete diesen Mann bis zum Letzten, auch wenn es mir nicht gefällt. Ne? Das ist eine starke Position. Und Hanks hat dem gegenüber die schwächere Rolle. Ich glaube, dass er Banderas nur einmal betrogen hat, dass er ihn nicht mehrfach betrogen hat, dass die Krankheit darauf zurückgeht. Es braucht ja sozusagen ein Movens oder es braucht einen Grund, ne, weshalb er mit AIDS infiziert wurde und wurde eben nicht von Banderas infiziert.
Das wird im Gerichtssaal so eingesetzt. Ja, das ist sozusagen der Todesstoß am Motto. Was wollen Sie denn eigentlich? Sie sind doch an Ihrem Lebensführung selber an allem schuld.
Weil Jason Roberts und seine Anwälte in der übelsten Manier Hanks zusetzen.
Der macht da auch mit.
Roger Corman auch, ja. Der ja, muss man sagen, obwohl es doch ziemlich bekannt ist, der ja Jonathan Demme beschäftigt hat in den 60er und Anfang der 70er Jahre. Und der ohnehin ja der Vater der Independent-Filmer war. Und Demme war ja ein Independent-Filmer noch in den 70er und noch Anfang der 80er Jahre. Und er wurde dann so enorm erfolgreich mit dem Schweigende Lämmer und hier auch mit Philadelphia und blieb es dann bis zum Ende seines Lebens, wobei er dann keine so großen guten Filme mehr gemacht hat. Philadelphia ist natürlich ein riesiger Publikumsfilm, es war ja auch ein Wagnis, eine solche Geschichte zu erzählen. Mit Hanks war das Wagnis dann natürlich nicht so groß. Er hatte auch eine starke Opposition. Mary Steenburgen spielt die ruchlose Anwältin auf der Gegenseite. Ne? Und das sind alle unsympathisch, sind alle Lügner, sind alle Heuchler. Alle wollten nicht in die Sauna gehen mit Hanks. Vorher haben sie ihn geliebt. Ne? Das ist ein Karriereanwalt. Aber übrigens, mit welcher Orientierung auch immer. Man kann ja ein Karriereanwalt sein. Ne? Warum soll man das nicht sein? Er möchte aufsteigen in der Kanzlei, das ist also ein gutes Recht. Also das würde ich gegen Hanks nicht ins Feld führen. Das, man erfährt, also man sieht natürlich, man sieht die Schwester, man sieht die Eltern, also liebevolles Verhältnis. Das ist die Biografie von Hanks, das man annehmen kann. Er wurde immer geliebt und das wird am Ende gezeigt. Die Urlaube, ne, der war am Strand mit, ja, na gut, aber du sagst, das Lied ist so rührend von Neil Young, aber die Super 8, ohne das Lied würdest du da nicht rührend finden, ne?
Nee, das ist wahrscheinlich schon, da hast du recht, aber die Sache ist so die, man muss es kunstvoller einflechten in den Film. Das geht einfach nicht, dass man es erstmal aus dem Leben dieses Menschen, ein guter Kerl, also der Film ist derart mit Gerichtsprozessen und Auseinandersetzungen mit Denzel Washington beschäftigt, dass man nie den Bezug zu diesem Menschen einfach bekommt, wie kacke das auch gewesen sein muss, dass er als Kind glücklich war, dann wahrscheinlich eine schwere Jugend hatte, weil er erkannt hat, dass er schwul ist und am Ende dann aus dem Job dann da rausgekickt wird. Das wird einfach nie wirklich mit seiner Biografie verknüpft, finde ich. Die Eltern sind immer rührend. Man sieht übrigens auch, als seine Schwester Endowed, die wir ja kennen aus hier Handmaid's Tale und Mensch, wie heißt diese Serie noch von dem Lost-Typen hier, die so gut war? The Leftovers, da sieht man noch mal, wie jung die damals gewesen sind, auch wie Banderas und so aussieht. Aber mir war das am Ende zu angetackert. Das war mir einfach, zu angetackert.
Sentimentales Ende, dazu trägt aber Neil Youngs Musik natürlich auch bei. Also ich wüsste nicht, wer mit der trockenen Auges da aus dem Kino gegangen wäre, habe ich nicht gesehen.
Und wieso hat Bruce Springsteen diesen Rhythmus benutzt?
Ja, aber was meinst du? Du meinst das Tackern?
E-Dram-Rhythmus, das war doch kein echtes Schlagzeug.
Ja, er hat zu der Zeit mehr oder weniger allein gearbeitet und hat nahezu alles selbst aufgenommen, also nicht mit Max Weinberg, dem Schlagzeuger der E Street Band. Und er hat auch Keyboard gespielt. Das hört man auch, das ist ein bisschen unbeholfen, wie er das hat. Aber es ist trotzdem ein sehr guter Song. Mit dem Arrangement bin ich auch nicht vollkommen.
Spielt er live?
Nein, hat er fast nie gespielt.
Ich meine, es muss ja trotzdem eine Genugtuung für ihn gewesen sein, nach den als schlecht aufgenommenen Alben Human Touch und Lucky Town dann ein Jahr später wieder oben zu sein, ne?
Ja, sicher. Das war auch überraschend, weil Streets of Philadelphia ja ein Hit war, während er seit Brilliant Disguise gar keine Hits mehr hatte. Ja. Lucky Town oder Human Touch, das waren ja auch in den USA keine Hits. Ja. Streets of Philadelphia war, glaube ich, Platz 1 in Deutschland. Das ist sein einziger Nummer 1 Hit. Ja. Ich glaube, I'm on Fire war Platz 5 1985. Nein, das Stück ist gut, es ist nicht so gut arrangiert. Es hat aber, glaube ich, niemanden davon abgehalten. Ich kannte damals manche Frau, die noch nie von Bruce Springsteen gehört hat, und die sagt, Streets of Philadelphia, liebe den Film, aber vor allem haben sie den Song geliebt.
Ja. Ich meine, der Zeitpunkt des Erscheins des Films war ja auch insofern günstig, 1993, als dass ja der erste Medikamentencocktail gegen AIDS, ja, der 92 auch erst erfunden wurde. Übrigens sagen die in dem Film, was ja auch ein klassischer Fehler da ist, die sagen zu dem Virus HIV-Virus. Es muss natürlich, ja, HIV-Virus sein. Also, ja, es gibt einige Fehler, die drin sind in diesem Film, den man trotzdem als Aufklärungsfilm bezeichnen kann, denn diejenigen AIDS-Toten, die man kannte, wie Rock Hudson oder Freddie Mercury, die hat man ja zu der damaligen Zeit ja nie als Todkranke gesehen. Ne? Du wusstest nie, wie die aussehen. Nun kann man sagen, dass Jonathan Demme das ein bisschen plakativ gemacht hat mit diesem Zoom auf seinen Ausschlag, den er da am Hals hat oder am Kopf, wo dann halt die Kollegen von ihm das erste Mal sehen. Aber viele der Leute, wie jetzt Holly Johnson oder Magic Johnson, die hat man zu den damaligen Zeit, das war auch alles 91, 92 rum, die hat man da ja zum Beispiel auch gar nicht mehr gesehen dann. Ne? Das, ja, war sozusagen vom Timing her, um auf die Krankheit aufmerksam zu machen, auch ein sehr günstiger Zeitpunkt.
Ja, es gab ein Foto von Rock Hudson 1985, im Sommer 85. Ich werde das niemals vergessen, weil ich in Kroatien war auf einer Insel. Und da sah ich die Titelseite von Bild und da stand Rock Hudson todkrank. Und ich sagte, niemals ist dieser Mann Rock Hudson. Und eine Woche später ist er gestorben. Man sah bei Denver Clan Dynasty, sah man natürlich schon, dass Hudson anders aussah. Ne? Aber dieses ganz späte Foto wurde irgendwo in der Apotheke oder so gemacht. So. Aber nun, es ist schwer, den Übergang zu finden. Wir haben es dramaturgisch falsch gemacht, denn jetzt kommen wir zu Groundhog Day, was natürlich ein Film ist, den jeder gesehen hat und viele mehrfach. Well, I don't know, well, that's true, 'cause you got me.
Ja, Arne, wie man dazu Bill Murray in dem Film die Frage stellt oder zu ihm sagt, haben Sie gut geschlafen? Seine Antwort, ich habe allein geschlafen.
Also in dem Film gibt es so manche Pointe, der ist sehr gut gebaut. Natürlich das Prinzip, dass ja ein Wetterfrosch mit seinem Team nach Poughkeepsie, glaube ich, fährt. Paxahoni, ja, genau. Ich habe es jetzt hier nicht vorliegen. Ja. Und es gibt ja tatsächlich diese Sitte oder dieses Ritual, dass da ein Murmeltier befragt wird oder aus dem Versteck, aus der Höhle geholt wird, um anzusagen, ob der Winter noch weitergeht oder ob das Frühjahr schon angebrochen ist. Ne? Das ist natürlich meisterlich. Und diese Idee trägt den ganzen Film und natürlich die Wiederholung des immer gleichen Tages oder desselben Tages mit schließlich dann einigen Variationen, weil Murray merkt, dass er doch den Tagesablauf verändern kann. Aber jedenfalls trifft er immer wieder dieselbe Frau und er trifft immer wieder den alten Schulkollegen oder Versicherungskaufmann, dem er nicht begegnen will. Und außerdem ist er natürlich ein Grummler, mürrisch und hat überhaupt keine Lust, den Wetterfrosch zu machen und schon wieder nach Paxahoni zu fahren, weil er jedes Jahr dahin fährt. Ne? Aber er wird dann aufgehalten ja von einem Schneesturm und kommt dann da nicht mehr weg. Und jeden Morgen wird wieder I Got You Babe von Sonny and Cher gespielt.
Ich habe auch ein paar Anmerkungen und Fragen. Unabhängig davon, dass ich finde, dass es sein bester Film ist, zusammen mit Lost in Translation, auch wenn er die Art der Humor in Lost in Translation... In Lost in Translation ist sein Humor ja eher so passiv, also ihm stoßen die Dinge da auch eher zu, als dass er sie selber verursacht. Das ist ja so ein Trademark von ihm, sieht man hier bei Groundhog Day eigentlich auch. Also es ist ja so, ich hatte mal eine Kritik gelesen zu dem Film von Richard Curtis, jetzt weiß ich nicht, ob der About Time oder In Time heißt, über einen Zeitreisenden. Und das war eine feministische Kritik. Und die hat aber recht, denn für Bill Murray ist natürlich ein Geschenk, immer wieder neu zu versuchen, Andy McDowell für sich zu bezirzen. Aber eigentlich ist es ja, ist die Mechanik, die er anwendet, nämlich der jeden Tag unwissenden Frau gegenüberzutreten, natürlich eine, die unfair ist. Ne? Und das wird in diesem Zeitreisenfilm About Time halt auch angesprochen. Es geht letztendlich darum, dass du so lange an deinen Werkzeugen, des Flirtens, der Beziehungskunst oder wie man das nennen soll, halt irgendwie arbeiten kannst, bis du den Spin raus hast. Und das ist im Grunde genommen eigentlich eine sehr, sehr üble Verhaltensweise natürlich, weil er erst so über die Tage, er redet eher nach dem Mund, weil er dann irgendwie erkennt, irgendwie, was ist ihr Geschmack, was hat sie als Kind gemacht, welche Filme hat sie gerne geguckt. Und er weiß dann früher oder später nur noch, was er sagen muss, um dann irgendwie so an sie ranzukommen. Vielleicht sollte man den Film auch gar nicht so ernst danach halt irgendwie auseinandernehmen. Das ist nur eine Sache, die mir halt aufgefallen ist, gerade weil es auch eine Szene gibt, wo er Andy McDowell ja auch bedrängt in ihrem Hotelzimmer. Ich frage mich nur, was in einem Menschen vorgehen muss, in Bill Murrays Figur, die den Tod kennengelernt hat. Er stirbt ja, er bringt sich ja auch um, um den ganzen ein Ende zu bereiten. Er muss ja Gott gesehen haben oder sonst was. Er muss ja irgendwie eine Erfahrung aus dem Tod mitgenommen haben.
Er hat alles gelöscht.
Achso,
okay. Ist alles wieder gelöscht.
Aber was ist
das? Er weiß, es hat keine Konsequenz, wenn er sich über den Zug wirft. Natürlich, in dem Moment empfindet er wahrscheinlich Schmerz, aber wenn er dann wieder erwacht, erinnert er sich nicht mehr an den Schmerz. Er weiß nur, er weiß, dass er denselben Tag wieder erleben wird. Ne? Aber wahrscheinlich erinnert er sich nicht mehr genau daran, was er empfunden hat. Also würde er sich daran erinnern, wie weh das getan hat, als er sich von der Brücke stürzt oder vor den Zug, dann wird er das nicht wieder machen. Er macht es ja auch nicht wieder. Sondern er hat sich damit...
Er behält doch das Wissen, was Andy McDowell ihm am Tag vorher erzählt hat, dass er sie besser rumkriegen kann. Das behält er doch genauso, wie er weiß, wann er in die Pfütze tritt, dass er nicht mehr in die Pfütze tritt. Er behält das Wissen gegenüber dem alten Mann, der da erfriert, als er erkennt, er kann ihm nicht helfen. Nur so kann er doch auch seine Überlegenheit gegenüber allen anderen Leuten in Poxtehorny auch ausspielen. Also irgendwas. Also
insofern würde er wahrscheinlich der Schmerzerfahrung wegen sich nicht mehr umbringen. Aber er will sich auch nicht mehr umbringen, sondern hat sich ja damit abgefunden, dass er für immer an das Schicksal gekettet ist, oder er muss annehmen, dass er für immer daran gekettet ist. Und dann, wenn er schon keine andere Möglichkeit hat, dann kann er doch wenigstens sich an die Frau adaptieren und sie verführen und ihr nach dem Munde reden. Und das ist sehr, sehr schwer, denn wenn sie ihr Glas hebt, sagt sie auf den Weltfrieden. Und das ist der Moment, in dem er doch eigentlich schon beim ersten Mal von ihr ablassen müsste.
Ja. Was passiert denn eigentlich um 5.59 Uhr, also bevor der Wecker angeht? Wenn er irgendwo ist, dann muss sich der dematerialisieren und dann wieder im Hotelzimmer aufwachen. Für alle, wenn er jetzt mit Andy McDowell um 5.59 Uhr in der Bar sitzt und er wacht um 6 Uhr wieder im Hotelzimmer auf, oder es ist so Metaversum-mäßig, dass der da weiter existiert und dann einfach aber als anderer Bill Murray dann...
Das ist vielleicht physikalisch nicht vollkommen durchdacht. Ne? Er geht dann immer rechtzeitig wieder die Treppe hoch. Ja. Und er liegt immer wieder am nächsten Morgen zu der Zeit im Bett und der Wecker ertönt. Es ist nicht so klar, wenn er zum Beispiel in dem Schnee einschlafen würde und um 6 Uhr noch immer unten im Schnee liegen würde, ob dann der Fluch durchbrochen würde.
Ja, ich meine, ich hätte mein Leben lang, wenn mir das einmal passiert, Angst, dass es wieder passiert. Ich hätte keine ruhige Minute mehr. Er besiegt ja diesen Fluch. Am Ende ist alles gut. Er ist ein besserer Mensch geworden. Aber ich wäre mein Leben lang nicht mehr froh. Ich hätte immer Angst irgendwie, wenn der Wecker irgendwo bimmelt, dass ich irgendwie in 3 Jahren dann später wieder diese ganze. Also, das kann ja auch nicht aufgeklärt werden. Das ist ja auch nicht der Sinn dieser Komödie, übrigens von Harold Ramis gedreht. Das ist ja auch nicht der Sinn dieser Komödie halt irgendwie. Also, es beschreibt diesen hermetischen Raum, der aufgebrochen wird und keiner stellt irgendwas in Frage.
Aber ob Bill Murray wirklich ein besserer Mensch wird, das ist ja eine Frage, die mit der sich auch Tarantino beschäftigt hat, der nämlich meint, oder der der Auffassung ist, wer will denn eigentlich einen geläuterten Bill Murray? Das gibt's doch gar nicht. Ne?
Ja, also es ist ja hier, die Geister, die ich rief, das dreht sich ja nur darum, wie man von einem schlechten zu einem guten Menschen wird. Aber es stimmt natürlich, mich hat das jetzt in dem Fall überhaupt nicht gestört, weil ich wage jetzt zu bezweifeln, dass Bill Murray den Zynismus trotzdem ablegt, auch wenn jetzt ein glücklicher Familienmensch dann wird. Ne?
Naja, der ist jedenfalls sarkastisch und er wird auch grummelig bleiben. Das sind viele schätzen das ja und schätzen das ja noch mehr bei Lost in Translation. Diese Rolle wurde wahrscheinlich doch auch erst nach Groundhog Day so möglich. Ne? So, also hat Sofia Coppola wahrscheinlich erkannt, dass sie mit dem Image und mit dieser Figur Bill Murray als Bill Murray so etwas drehen kann und dass er dennoch sympathisch wird. Ja, aber dann wurde er so sehr gefeiert für Lost in Translation, Ich finde es keine sympathische und gar nicht überzeugende Figur in Lost in Translation. Aber ach, wir kommen ja irgendwann zum Jahr 2003.
Das ist ja unfassbar. Darüber werden wir reden müssen, über Lost in Translation, wenn es kommt. Für Bill Murray war es, glaube ich, auch die letzte große Rolle in den 90ern. Ich wüsste nicht, dass er danach noch irgendwas Großes gemacht hat. Er war wirklich weg.
In der Zwischenzeit, wenn er dann noch nicht Kult gewesen ist, durch, wir haben ja unter anderem 81 oder 80 haben wir über Stripes gesprochen, die Militärsatire. Wenn das da noch nicht war, dann wurde es natürlich mit Groundhog Day, ein Film, der innerhalb weniger Jahre noch bis zur Jahrtausendwende gewachsen ist. Ich kann mich sogar daran erinnern, dass Tom Tykwer in einer Filmzeitschrift in einem Gespräch auch schwärmte von diesem Film. Wobei natürlich alle gesagt haben, die Grundidee ist einfach so gut. Nicht nur Harold Ramis hätte einen großartigen Film daraus gemacht, man konnte gar nicht fehlgehen.
Ja, es ist ja auch eine große Kunst, einen Film überhaupt zu drehen, in dem sich wesentliche Elemente wiederholen und dann nur variiert werden und es dann trotzdem nicht langweilig wird. Ne? Man muss ja auch sagen, dass vielleicht hat der Film auch deshalb gut zu Bill Murray gepasst, weil die Qualität der Dialoge auch stark an die One-Liner-Sätze der 80er-Jahre-Komödien erinnert hat, aus Ghostbusters zum Beispiel. Das ist ja ein Humor, der heutzutage überhaupt nicht mehr irgendwie, der coole Spruch, der wird heute überhaupt nicht mehr irgendwie gepflegt in Komödien, das ist irgendwie nicht mehr in.
Ja, genau. Aber hier ist es eben so, dass ihm immer etwas entgegengehalten wird, was überhaupt nicht cool ist, sondern was nach dem weiblichen Klischee funktioniert. Eine Frau, die praktisch alles versteht, die immer ganz ruhig ist und die ordentlich ihre Arbeit macht und sie es gar nicht fassen kann, dass es einen solchen Grießkram auf Erden gibt. Ja, das war die Sendung 1993, aber noch nicht das Ende von 1993. Wohl der entscheidende, das entscheidende Jahr der 90er Jahre. Deshalb sprechen wir jetzt demnächst noch über weitere Filme, darunter Schindlers Liste.
Gut, dann bis zum nächsten Mal.